Hallo, hier ist Jutta Nado von der Band Schubsen und ich freue mich, mit Nadine gleich über die Sprachfetzen-EP zu sprechen.
So, hallo lieber Tornado. Jetzt hatte ich fast 30 Sekunden Zeit, um mir eine Einstiegsfrage für dich zu überlegen. Mir sind ganz viele eingefallen. Spontan würde ich gern von dir wissen, was war das erste Wort, das du gesprochen hast?
Hallo, jetzt habe ich noch 30 Sekunden Zeit, um zu überlegen. Ich glaube, es war Auto und ich weiß nicht, was das über mich aussagt. Ich habe auch gar keinen Bezug zu Autos. Also, aber es war Auto, ja.
Ich glaube auch irgendwie, dass es so ein Mythos ist, dass Eltern einem immer erzählen, man hat Mama oder Papa gesagt. Ich denke, das stimmt eigentlich gar nicht.
Aber ich kann auch noch mal nachforschen. Aber vielleicht ist da, geht da auch die Verklärung los, ja.
Dass du dir Auto gewünscht hättest?
Ich habe mir nie irgendwann ein Auto gewünscht. Also ich habe überhaupt keinen Bezug zu Autos, sind mir total egal. Also, ja.
Mir auch total, ja. Also warum ich dich auf dein erstes Wort angesprochen habe, das muss man vielleicht erklären den Leuten, die jetzt weder wissen, wer du bist, noch warum ich mit dir rede. Also du bist Tornado, du bist Schlagzeuger bei der Band Schubsen, die
Ganz genau.
aus Nürnberg kommt. Euer erstes Album kam 2016 und hieß Neue Blessuren. Du kannst mich jederzeit unterbrechen. Die Band selbst gibt es aber schon seit 2014. 2019 habt ihr ein tolles Album gemacht, das hieß Stühle, Rücken, Informationen. Und jetzt habt ihr eine EP gemacht, die heißt Sprachfetzen. Da liegt es natürlich vollkommen auf der Hand, dass wir beide jetzt nicht nur über die Musik reden, sondern auch über Sprache. Wir könnten auch über Fetzen reden, aber das wäre vielleicht ein bisschen uninteressant. Ja, und deshalb habe ich dich nach dem ersten Wort gefragt. Wie du ja jetzt auch so ein bisschen angedeutet hast, könnte es eventuell, es wäre jetzt interessant gewesen, wenn es bei dir als Schlagzeuger Bum Bum gewesen wäre, zum Beispiel.
Ja, das sieht man mal, dass das nicht immer alles auf die früheste Kindheit zurückzuführen ist, irgendwie. Also nicht kein Rennfahrer, kein Oldtimer-Sammler, sondern dann nur erfolgloser Trommler bin ich geworden. Also doch kein Sigmund Freud.
Naja,
Ja.
erfolglos ist ja relativ, beziehungsweise auch Erfolg ist natürlich relativ. Aber vielleicht wäre es ganz nett, wenn du einfach mal erklärst, wie jetzt 2014 überhaupt die ganze Sache mit Schubsen angefangen hat. Also was ich gerne wissen möchte, ist natürlich, also ich sage vielleicht mal kurz, wer noch dabei ist, Frido Habery und Krupski, ihr seid zu viert. Vielleicht hast du sogar echt noch den Abend irgendwie im Kopf oder den Morgen oder wann auch immer das war, mit welcher Idee das Ganze anfing. Also, was habt ihr euch so gedacht? Warum macht ihr eine Band?
Das ist leider nicht die zündende Idee, die ich jetzt nennen kann. Jens und ich, also Habery und ich, wir haben schon Musik vorher gemacht und so, das hat sich so ein bisschen so zerschlagen. Und ich muss ehrlich sagen, dass es ein Abend war, wo ich Krupski bei einer Lesung erlebt habe. Und wir kannten uns vorher natürlich auch schon und es war eine seiner ersten Lesungen, die ich gesehen habe. Also der Sänger von Schubsen schreibt auch. Und ich habe mir immer gedacht, das sind doch Songs. Also das ist doch, also klar kann er sagen, das ist ein Gedicht, aber das ist ein Song. Und dann hat er ja auch noch so performt bei seinen Lesungen, dass ich mir gedacht habe, das ist doch ein Frontman. So ging das eigentlich los, dass Jens und ich uns gedacht haben, so irgendwie, ey, wir müssen dem Krupski fragen, ob er keinen Bock hat, irgendwie eine Band zu machen. Hatten wir noch gar keinen Gitarristen und haben gesagt, ey, wir haben keinen Gitarristen, das ist natürlich dann keine so gute Band, nur Bassist, Schlagzeug und ein Sänger und keiner von den dreien beherrscht irgendwie annähernd sein Instrument. Dann hat der Krupski gesagt, ja, super Konzept, ich bin dabei. Und dann haben wir gesagt, vielleicht wäre es gut, einen in der Band zu haben, der annähernd sein Instrument beherrscht. Und das war der Moment, wo uns wirklich, also wir kannten den aus unterschiedlichen Backgrounds, wo wir dann gedacht haben, hey, wir fragen einfach den Frido, der auch schon Musik gemacht hat. Das war eigentlich dann so ein Puzzlestück. Und alle haben gesagt, ja, ich bin dabei. Ich weiß aber noch die erste Bandprobe. Und das war dann eigentlich schon so, da merkt man dann doch so, hallo, hallo, hallo. Also wir standen dann so in so einem Proberaum, der seinen Namen eigentlich keine Ehre gemacht hat. Also wirklich in so einer Abbruchhalle im Hinterteil. So ein paar Instrumente reingestellt und dann hat es irgendwie, glaube ich, 20 Minuten gedauert und dann war der erste Song da. Und das war schon, wo man gedacht hat, okay, wird spannend. Und dann ging es eigentlich los und dann eigentlich auch zügig, so wie wir das machen konnten, dem Anspruch, den wir hatten, eigentlich seitdem die ganze Zeit nahezu ununterbrochen.
Also kann man sagen, dass Krupski euch vielleicht so ein bisschen angesteckt hat mit seiner Art, die Texte vorzutragen?
Also ich würde schon sagen, dass das ganz wichtig war. Also dass schon von Anfang an Texte und überhaupt das Umgehen mit Sprache auch ein wichtiges Element waren für Schubsen. Also dass es nie eine Band war, von der man sagt, okay, uns geht es darum, 20 Minuten zu jammen und dann stellen wir halt noch irgendjemand hin, der ein Mikro hochhält und ein bisschen was reinsingt ab und an. Sondern ich glaube, dass das schon was ganz Wichtiges war von Anfang an eigentlich. Das war ja auch so, dass am Anfang bei der ersten LP, also bei Neue Plausuren, wirklich auch Texte von Krupski zu Songtexten umfunktioniert wurden. Und hat es noch so ineinander gegriffen, hat man so ein bisschen ausprobiert. Und das hat sich natürlich nach und nach verändert. Aber ich glaube schon, dass die Texte und dass auch die Texte vom Krupski eine ganz wichtige Rolle da spielen bei Schubsen nach wie vor. Ja.
Habe ich das aber richtig gesagt? Neue Blessuren heißt das.
Ganz genau.
Ah, okay. Ich habe jetzt eben bei dir was anderes verstanden.
Ich hoffe, ich habe nichts anderes gesagt. Ich glaube, die Platte heißt Neue Blessuren. Ich vertraue auf dich.
Also was mir auffällt bei euch, man vergleicht euch ja total oft und es liegt auch voll auf der Hand mit Turbostart. Aber was mir bei euch auffällt, ohne dass ich euch jetzt unterstellen möchte, dass ihr keinen Spaß hättet, ist so eine ganz heftige Ernsthaftigkeit. Auch so live, dass man irgendwie so das Gefühl hat, das ist wirklich auf Wirkung bezogen. Liege ich da falsch? Also ich kann mir jetzt bei euch irgendwie schwer vorstellen, dass ihr sagt, treffen wir uns auf einen Kasten Bier im Proberaum und dann, wie du eben gesagt hast, jammen wir jetzt mal so ein bisschen los und dann vielleicht fällt uns ja was Schlaues ein. Das wirkt alles sehr zielgerichtet.
Also die Bandproben sind genau so, wie du jetzt beschrieben hast, dass sie nicht sind. Also genau so sind die. und ich glaube, so zielgerichtet ist es gar nicht im Entstehungsprozess. Also da läuft es wirklich genau so. Wir sitzen in einem Proberaum und erstmal hier mit dem Bierchen unterhalten uns mal erst eine halbe Stunde über Gott und die Welt. Und dann fangen wir irgendwie an zu spielen. Dann ist meistens eine Idee da, die Frido irgendwie schon so halb vorbereitet hat. Das sind dann meistens irgendwelche Mini-Parts und aus denen basteln wir dann die Songs, aber zusammen, immer zusammen, auch mit Text, Sprache, immer alles zusammen. Das ist aber gar nicht mit so einer großen Ernsthaftigkeit und durchdacht. Ich glaube, auch live haben wir, also das ist total nett, wenn du das sagst, aber da sind wir ja viel zu dilettantisch dazu, dass das wirklich nach Ernsthaftigkeit aussehen kann. Das überrascht mich ja schon fast. Aber ich glaube, was es uns schon ist, uns ist die Zeit wichtig und uns sind die Momente wichtig, in denen wir das gemeinsam machen. Und wenn das die Ernsthaftigkeit ist, dann würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, dass man sagt, die Zeit, die wir da miteinander in die Band reinstecken, die nehmen wir ernst. Das glaube ich schon. Also es ist nichts, was für uns einfach so eine Freizeitbeschäftigung ist, sondern das ist schon etwas, über das wir uns Gedanken machen. Und natürlich nicht im Sinne Gedanken machen von, wie schaffen wir den Durchbruch oder wie können wir den nächsten Hit schreiben oder den ersten Hit, sondern eher in Richtung, ja, was wollen wir eigentlich sagen? Was wollen wir damit machen? Das ist schon eine Ernsthaftigkeit, ja.
Ich glaube, das ist auch, was ich gemeint habe mit der Ernsthaftigkeit. Also gerade jetzt bei eurem Sänger habe ich den Eindruck, dass er live wirklich, also dass er sich bewusst ist, er spricht jetzt dieses Wort einmal aus und es muss dann auch sitzen. Also das ist jetzt nichts so dahingenuscheltes und auch bei euch Musikern kommt mir das so vor. Also es wirkt auf mich jetzt nicht so wie, ja, 1-2-1-2, jetzt haben wir uns halt verspielt. Ja, mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm. Sondern dass euch schon bewusst ist, dass auch die Musik richtig auf den Punkt sein muss. Also zumindest kommt es bei mir so an. Generell so, würdet ihr euch als Punk bezeichnen überhaupt? Da gibt es jetzt mittlerweile so viele unterschiedliche Unterkategorien.
Das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß gar nicht, ob uns das so bewusst ist, wie du das jetzt irgendwie gesagt hast. Ich finde es eigentlich echt total interessant. Ich muss mir jetzt nochmal überlegen, ob das so ist oder nicht. Was uns immer nahe ist, ist einfach die Idee von Punkrock. Und die Idee ist ja zu sagen, irgendwie, ich kann eigentlich rangehen, ich mache mir über etwas Gedanken, ich brauche keine Voraussetzungen, dass ich es machen kann, sondern setze es einfach um. Und das ist was, glaube ich, was uns allen immer noch total am Herzen liegt. Ich glaube auch, was, ich sage jetzt nur positive Sachen, ich glaube auch, was eben dieser Idealismus, der natürlich immer noch zu spüren ist, wenn man sagt, irgendwie, ich fahre als Band 300 Kilometer und spiele vor 10 Leuten und vor Ort, in den Ort, in dem wir dann 300 Kilometer fahren, sind Leute, die machen Konzerte für 10 Leute und verdienen nichts und wir verdienen nichts und jeder legt noch einen Zehner rein. Und so schreiben manche über Musik oder produzieren Podcasts, so machen manche Musik. Und ich glaube, das ist auch noch etwas, was uns total nah ist. Und halt die Formate der Begegnung, die einfach da noch da sind, das ist auch nach wie vor toll. Das wäre einfach auch in der Schubsenzeit, neulich mal so ein bisschen drüber geredet, einfach coole Erlebnisse, Begegnungen hatten. Einfach so. Und das ist, glaube ich, schon was, was so vielleicht noch der Punk in Schubsen ist. Wenn das jetzt natürlich, glaube ich, sonst, glaube ich, kann man es auch nicht mehr sagen, weder musikalisch würde ich sagen, das muss hier so sein oder wir würden uns so bezeichnen, noch dass man sagen kann, das ist jetzt irgendeine Aussage von 77, die wir bis heute eisern vertreten. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr so, ja.
Ja, ich bin mir da auch immer so ein bisschen unsicher, aber je öfter ich mit Leuten über Punk spreche, umso mehr steigt diese Abneigung in mir, darüber eigentlich zu sprechen, und umso mehr komme ich aber auch zu dem Ergebnis, dass Punk, glaube ich, wirklich ein Gefühl ist und dass es irgendwie, genau wie du es eben beschrieben hast, dass es darum geht, Dinge aus bestimmten Idealen zu tun und ohne dahinter was Gewisses zu erwarten. Und ja, im Prinzip kann ich es eigentlich nicht besser beschreiben, als du es jetzt eben getan hast. Irgendwie hat es für mich gar nicht mehr so viel mit Musik zu tun. Das ist, glaube ich, eher echt so ein, ja, so ein Gefühl. Ich habe jetzt natürlich über euch sehr viel recherchiert und mir ist aufgefallen, dass ihr die ersten Stücke, die ihr jetzt auf eurer EP Sprachfetzen habt, schon 2019 live gespielt habt. Seid ihr jetzt gezielt mit der Idee an diese EP gegangen, wir möchten eine EP zum Thema Sprache machen?
Also eigentlich war es wirklich nur ein Stück, das wir hatten. Diese Songs sind eigentlich entstanden in der kurzen Zeit, in der es 2020 möglich war, die entstehen zu lassen. Und es gab einen Song vorher, der war fertig und der hatte das Thema. Und so ein bisschen war das Thema, ist das auch schon immer gewabert. Das war auch schon ein bisschen Thema bei der letzten LP. Und ja, und dann hatten wir einfach auch logischerweise wie alle im letzten Jahr viel Zeit nachzudenken. Und wir haben dann auch in dem Moment, in dem wir nicht proben konnten, immer wieder so versucht, uns auszutauschen und miteinander zu sprechen, dann auch mit irgendwelchen Videokonferenzen. Und da ist es dann immer wieder Thema geworden. Da kamen ja noch Sachen dazu, die einfach letztes Jahr eine große Rolle gespielt haben in der Diskussion, wo die ganz viel mit Sprachediskriminierung zu tun hatten. Und dann war es eigentlich so, dass wir diesen einen Song hatten, geprobt haben und dann kam das wirklich so zack, zack, zack raus. Und der Krupski hatte so ein paar Textbausteine, da haben wir uns dann auch immer wieder drüber unterhalten. Was ist das? Worum geht es uns? Und dann ist das so wirklich nach und nach entstanden. Und es war wirklich, glaube ich, ein Zeitraum von, also wir haben angefangen irgendwie Mitte Mai zu proben und haben Anfang August und zwischendrin waren wir alle nochmal unterwegs, dann die EP aufgenommen. Also das war ein kurzer Zeitraum, in der das entstanden ist und das war wirklich, das ist einfach so passiert, so gefühlt irgendwie. Also wir haben uns drüber unterhalten, aber es ging ganz schnell. Also in dem Moment war es irgendwie klar, ohne dass es uns so klar war, aber als die Songs dann so standen, haben wir so gemerkt, das hat ja alles mit Sprache zu tun, das hat ja alles irgendwie mit Macht zu tun und dann war es irgendwie klar, okay, das gehört so zusammen. War keine so Absicht, ist eher so passiert, würde ich sagen.
Ich finde es total interessant und ich finde auch den Ansatz clever. Ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr Bands sowas machen. Also nicht pauschal über gesellschaftliche Missstände jeglicher Art zu zetern, sondern einfach ein konkretes Thema sich herauszupicken und sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Weil im Prinzip, wenn es jetzt um die öffentliche Debatte geht, ist es ja eigentlich auch immer ein Kritikpunkt, dass man sagt, hier wird mal ein bisschen was angestoßen und da und da und da und manche Dinge brauchen einfach mehr Beachtung. Und deshalb finde ich das immer sehr schade, wenn jetzt so ganz richtige, ja, ich sag jetzt mal Plastik-Punk Bands, die einfach versuchen, dieses Gefühl zu imitieren, aber im Endeffekt eigentlich nur eine Liste haben, wo dann steht, Song gegen Nazis, vielleicht hier Feminismus ist auch gerade cool, machen wir da auch nochmal was. Und hier hätten wir auch nochmal was, ohne denen jetzt unterstellen zu wollen, dass sie das dann in dem Moment vielleicht gar nicht zu 100% so meinen. Aber ich glaube, dass einfach ein bisschen mehr als die Parolen rumkommen muss. Und ich finde, das ist euch richtig gut gelungen. Das ist mir wirklich positiv aufgefallen, dass es jetzt um eine Sache geht, weil es gibt ja, also man kann ja Sprache in einem Satz abhandeln und kann da irgendwie sagen, das könnte man vielleicht besser machen, aber ihr habt ja wirklich mehrere Aspekte beleuchtet.
Das freut uns natürlich, aber es ist eben auch total schwer. Wir haben dann auch irgendwie gemerkt, Krupski natürlich in erster Linie, der sich dann wirklich auch die Worte teilweise so erkämpfen musste, aber wir saßen da dann auch noch beim Aufnehmen und haben so zusammen noch so Worte durchgestrichen und nach neuen Worten gesucht irgendwie. Also das war schon so ein Prozess. Wollen wir wirklich dieses Wort verwenden oder nicht? Quasi bis zum letzten Moment. Aber es ist ja auch wahnsinnig wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Und vor allem, wie ja fast alles im Leben, nichts etwas, was wir sagen können. Wir können es ja nicht mal feststellen, weil das, wir auch so das Gefühl haben, das Ringen um Worte, das Wahrnehmen von Perspektiven ist so komplex, zu sagen, das ist der richtige Weg oder das ist der eine Satz oder so ist die richtige Sprache im Umgang miteinander für alle. Das geht eben nicht. Und das ist, glaube ich, so eins der Themen, wo man sagt, da ist das Ringen damit total wichtig für uns alle, um vielleicht so ein Stück weit voranzukommen. Das ist auch die eigene Position ständig zu überdenken, also wirklich eigentlich fast täglich. Was sage ich eigentlich? Was bedeutet das für andere Menschen, wenn ich Wort XY verwende oder auch nicht? Ich glaube, das ist total wichtig gerade. Und das hat natürlich auch mit den gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun, die wir haben. Hat natürlich auch damit zu tun, dass inzwischen jeder die Möglichkeit hat, Sprache, also nicht nur Sprache, es sind natürlich auch Bilder, aber ich glaube, das, was immer das Schwierige ist, Sprache einfach zu publizieren. Und das macht es natürlich noch komplexer, wenn jeder einfach alles publizieren kann und du dann selber sortieren musst und zuordnen musst, bewerten musst. Und das hat uns schon echt beschäftigt, auch mich eigentlich täglich, ja.
Denkst du, es gibt Unterschiede dementsprechend, wo die Sprache stattfindet und auch in welchem Zusammenhang sie steht? Oder glaubst du, man kann das generell bewerten?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist total, also das ist schwierig. Ich glaube, es gibt massive, ich trifft jetzt nicht ab in sprachwissenschaftliche Erklärungsmuster, aber ich glaube, das sind so Ausgangsmuster, wo du nicht mal eben sagen kannst, wenn mir jemand etwas sagt, verstehe ich, was er meint. Ja, und das, da wird es ja, finde ich, schon schwierig, dass diese Suche nach dem, was ich eigentlich gerade verstehen will oder meine zu verstehen, dass ich anfange, das zu hinterfragen. Und das ist, glaube ich, wirklich das, worum es halt auch immer wieder geht, zu sagen, verstehe ich dich richtig? Und das ist ja das, was, also wir meinen das ja nicht nur negativ, sondern glaube, dass Sprache ja auch was Positives sein kann, weil das ist ja auch unser Mittel der Verständigung. Also genauso wie sie trennen kann, kann sie Brücken bauen. Und das war dann auch wieder so ein Aspekt, dass wir sagen, okay, vielleicht muss ich nicht immer so sagen, was ist mein Punkt, unser Punkt, den wir jetzt sagen wollen, sondern vielleicht muss ich erstmal sagen, hey, erklär mir mal deinen Punkt. Oder ich glaube, ich verstehe nicht, erklär nochmal. Und das waren, glaube ich, so Punkte, die uns da beschäftigt haben.
Also was mir jetzt gerade aufgefallen ist, das ist zum einen in der, also generell die Kommunikation im Netz, aber im Prinzip ist es eigentlich auch schon die Kommunikation bei meiner Arbeit per Mail. Die kommt ja quasi überhaupt nicht mehr aus ohne Emojis und Emoticons. Du hast da eigentlich gar keine Chance, irgendwie, egal wie sprachlich versiert du bist, also man muss dazu sagen, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung, also ich bilde mir schon ein, das eigentlich ganz gut zu können, aber da haben wir mal so uns irgendwie intern abgesprochen und mal versucht, wirklich eine Woche ohne eben diese grinsenden gelben Gesichter und irgendwelche Doppelpunkte, Halbkreis und was weiß ich was, auszukommen, und es ist total schwer. Das Gleiche ist ja auch im Netz, also diese Mimik, die kann ja nicht ersetzt werden, also du siehst die ja nicht. Und diese Mikroexpressionen, die manche Leute haben, wenn du ihnen irgendwie was erzählst, die dann so übers Gesicht huschen, wo du siehst, was sie wirklich denken, die fallen ja weg. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass da unterschiedliche Sprachen stattfinden müssen eigentlich oder ein unterschiedlicher Umgang damit.
Aber ich glaube wirklich, dass du dann wieder überlegen musst, wenn du davon ausgehst, dass dann eben jemand vielleicht etwas schreibt, vielleicht sogar noch den falschen Emoji verwendet oder gerade mal keinen verwendet und du kannst es nicht mehr richtig einordnen, weil du die Emotion überhaupt nicht deuten kannst, falsch deutest. Und dann wird es natürlich immer komplexer. Und dann natürlich ist auch das Verletzungspotenzial, das Sprache hat, riesengroß. Und das ist natürlich doppelt und dreifach im Netz riesengroß. Also wenn ich Leute beleidigen, verletzen, diskriminieren will, kann ich das auch super easy. Also es macht es wirklich wahnsinnig komplex.
Also eine ganz prägnante Zeile auf eurer Sprachfetzen-EP ist ja dieses Sprache schafft Realität. Das kann man ja aber auch im Positiven nutzen. Und ich habe euch so ein bisschen auch so wahrgenommen, als ob ihr eigentlich eine Band seid, die grundsätzlich nicht immer nur sagen möchte, was schlecht ist, sondern in erster Linie sagen möchte, wie man es denn gut machen könnte. Bist du jemand, der das positiv einsetzt, also der wirklich versucht, positiv zu formulieren, vielleicht dir gegenüber oder auch anderen gegenüber?
Ich hoffe, also das ist so das nimmt man sich natürlich vor. Ich glaube, noch wichtiger als das Formulieren ist inzwischen oder das Artikulieren ist einfach das Zuhören. Menschen vielleicht mal genauer zuzuhören, zu hinterfragen, auch Perspektiven nochmal genauer versuchen, verstehen zu wollen, von denen man vielleicht schon gedacht hat, die habe ich verstanden. Vielleicht auch manchmal in eine Richtung, wo es einem wehtut, dass man die Perspektive noch nicht verstanden hat oder die manchmal gar nicht verstehen will. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das ist auch etwas, uns als Band schon auch wichtig ist. Das ist schön, wenn du das so sagst. Das nehmen oder hoffen wir auch, dass das nicht destruktiv ist, sondern dass wir schon auch an Lösungen und an einem gesellschaftlichen Miteinander interessiert sind. Also das ist, glaube ich, schon steckt vielleicht in dem Satz, in anderen vielleicht sogar noch mehr in der EP zu sagen, ja, das schafft Realität, aber es geht ja dann auch so weiter irgendwie. Es öffnet, sie öffnet sich und sie öffnet dich und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eben auch die Möglichkeit zu sagen, die macht etwas auf und nicht nur die macht etwas zu. Und das ist eben auch was, was uns schon wichtig ist, zu sagen, du kannst eben auch immer aufmachen. Man kann auch immer aufeinander zugehen mit dem, was Sprache ausmacht. Und das zweite Thema ist ja so Macht, wäre eben zu sagen, gerade wenn es als Machtinstrument eingesetzt wird, passiert genau das Gegenteil eigentlich. Und da kann, glaube ich, diese Satz Sprache schafft Realität ein total positiver Satz sein und kann auch ein negativer Satz sein, wenn eine Realität geschaffen wird, die eben dazu da ist, um zu sagen, ich will jetzt aber irgendwas zementieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die große Chance und die große Gefahr von dem Instrument Sprache, mit dem man ausgeht, von dem man ausgehen kann, ja.
Die Lisa Closer hat für euch das Artwork gemacht. Ich versuche es mal zu beschreiben, weil ich ja die Platte zum Glück schon habe. Man sieht da einen, und jetzt denke ich sofort an den Johannes von Milliarden, mit dem ich die letzte Folge aufgenommen habe, weil ich jetzt sofort wieder sagen wollte, man sieht einen Mann ohne Kopf, man sieht eine Person im Anzug ohne Kopf und da, wo der Kopf ist, ist eigentlich aber ein riesengroßes Ohr und die Person hat vor sich so einen kleinen Lederhocker, würde ich sagen, mit so einem alten Tastentelefon und daneben liegt noch irgendwas, wo man sich, glaube ich, was notieren kann. Also dieses Bild, hinten dran hat man noch Nebel, was natürlich, oder nicht natürlich, was vielleicht für die diffuse Nachrichtenlage und Faktenlage steht. Aber im Prinzip suggeriert ja dieses Bild, dass Hören auf jeden Fall mehr Macht hat als Sehen. Spielt ja ein bisschen auf das an, was du jetzt eben gesagt hast, ne? Also dass man durchaus, also wenn wir jetzt wirklich das Ganze beim Namen benennen. Es gibt viele Dinge, gerade jetzt, was Rechtsradikalismus angeht, die man sehen kann oder falsch dargelegte Fakten, die man eigentlich sehen könnte mit dem Auge, aber man hört eher darauf, was der andere einem erzählt. Nämlich genau das Gegenteil.
Ja, aber gleichzeitig auch, also nehm mal das Ohr und nicht nur dein Mund zum Beispiel als Instrument für Sprache. Das ist, glaube ich, schon auch was so ein bisschen mit dahinter steckt bei der Person und wie die da sitzt und wer das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen mitgedacht. Aber das müsste jetzt die Lisa noch mehr sagen als ich, weil das ist wirklich auch also ihr Werk.
Da müsstest du eigentlich die Lisa fragen, das tue ich dann jetzt. Wie sind denn Schubsen auf dich zugekommen? Also wie habt ihr kommuniziert, was denn bildlich ausgedrückt werden soll?
Also es ist ganz praktisch, weil ich mit Robby, dem Sänger von Schubsen, zusammen in einer WG wohne.
Sehr gut.
Also wir haben uns eigentlich schon vor einigen Jahren in Nürnberg mal kennengelernt. Ja, auf einer Veranstaltung eigentlich sogar. Dann später habe ich ihn dann auch mal veranstaltet, weil ich eine Zeit auch aktiv war im Musikverein in Nürnberg. Da haben sie zusammen mit Karies gespielt. Dann jetzt letzten Juli bin ich dann bei denen eingezogen in der WG, weil es was frei war, genau, und ich gerade was gesucht habe. Und dann war eigentlich auch schon relativ bald Robby zur Stelle und hat gesagt, hey, wir haben eine neue EP in den Startlöchern und würden dich gern fragen, ob du unser Cover machst.
Es war von Anfang an klar, dass du das Cover machst, aber irgendwann war ja auch klar, welche Musik dann auf der Platte in diesem Cover stecken soll. Wann konnte der dir oder wie konkret wird man denn da als Musiker dir gegenüber oder was für Informationen brauchst du, um da was zu gestalten?
Also tatsächlich habe ich zwar relativ eng mit dem Robby zusammengearbeitet, aber er hat dann immer die Rücksprache mit den anderen Bandmitgliedern übernommen. Da war ich jetzt nicht in Kontakt mit den anderen, also mit dem Rest der Band. Ist halt jetzt auch mit Corona einfach auch gerade schwierig, sonst hätte man vielleicht echt mal so ein Treffen gemacht oder sowas. Und dann lief es eigentlich schon so, dass die dass die EP oder die Rohversionen der Songs, also bevor sie gemixt waren, schon stand. Und der Robbie hat mir das dann weitergeleitet und ich habe mich halt dann Nachmittag hingesetzt und habe halt dann nur die Songs auf Repeat gehört.
So wie ich.
ja, genau. Um halt auch irgendwie so ein bisschen zu überlegen, was könnte da passen. Dann finde ich, ist es bei Schubsen schon auch auffällig, dass die in ihrer Ästhetik einfach einen bestimmten Stil fahren, also sowohl visuell als auch jetzt musikalisch natürlich. Und deswegen zum Beispiel habe ich mich auch wieder für das Blau entschieden oder wieder für dieses Schwarz-Weiß mit dem Türkis, also was ja irgendwie wieder so wiederkehrt, was davor ja auch schon war, da war bei den anderen beiden Platten.
Ist es für dich überhaupt interessant, ob diese Botschaft, die du ja da irgendwie visuell verpackt hast, ob die genauso ankommt, wie du sie meinst? Oder ist es auch eigentlich nur so ein, um jetzt mal in dem Wort zu bleiben, so ein Anschubsen?
Nee, also tatsächlich würde es mich super brennend interessieren.
Ich sehe da eine Person in einem Anzug, das heißt eine Person, die eine gewisse Autorität hat. Da, wo der Kopf ist, wo man eigentlich denken sollte, ist das Ohr, das heißt das Hören ist in dem Moment höher gewichtet als das Sehen und als das eigene Denken. Die Kommunikationsmittel, die außenrum liegen, ist halt zum einen das Telefon, das ist Kontakt nach außen und nach innen. Und das Ganze ist von Nebel umwoben, das heißt, es ist alles sehr diffus. Die Nachrichten, Informationslage, die Kommunikation ist nicht eindeutig und klar. Und noch dazu würde ich auch werten, dass die Person auf so einem, es ist, glaube ich, kein Ohrensessel im eigentlichen Sinne, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gemütlicher Ledersessel. Heißt, die Person hat sich in ihrer Position schon sehr gemütlich gemacht. Das sehe ich jetzt da drauf.
Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Überschneidungen mit dem, was wir uns gedacht haben oder was ich mir gedacht habe. Also die zentrale Thematik, mit der sich Schubsen auf der Platte auseinandergesetzt hat, ist ja Sprache und Macht. Und ich hab mich dann gefragt, so, was verkörpert Macht und irgendwie vielleicht auch in dem Fall jetzt eine alte Definition von Macht oder eine verstaubte Definition davon. Und das war halt eben, als ich dieses, hatte ich dann dieses Bild eben von diesem klassischen anzugtragenden, ja, Politiker oder was auch immer, also irgendeinen Geschäftsführer oder irgendwie so, also so diese klassische Definition von Macht, die halt irgendwie so abgerissen werden sollte. Also deswegen irgendwie auch so dieser Nebel oder die Nebelschwaden im Hintergrund, also so, dass eigentlich so auch alles so um ihn rum gerade zusammenbricht oder zerfällt und wie er auch auf dem Stuhl sitzt. Also er hat zwar das Telefon daneben, aber er ist eigentlich total passiv. Also er sitzt ja total reglos dort. Also wie er da verkrampft mit beiden Händen so links und rechts sitzt, ist halt so sehr starr und steif. Also es ist meiner Meinung nach eben so die Körperhaltung allein schon, die irgendwie dieses ja Steife und Unflexible irgendwie auch irgendwie zeigt, diesen alten Begriff von Macht und dass es eben neu, dass diese Form von Macht eben jetzt auch mal gezwungen wird zuhören. Deswegen ist dieses Ohr auch so groß oder überdimensional. Genau, also eben schon auch Kommunikation, ja, auf jeden Fall, aber auch irgendwie ein Appell an die Umverteilung vom alten Machtbegriff irgendwie.
Total interessant. Ich glaube, das mache ich jetzt öfter. Das ist jetzt irgendwie, ich habe jetzt wirklich die Platte hier so und schaue das so an und denke, ja, stimmt, zum Beispiel ist mir nicht aufgefallen, dass er verkrampft da sitzt und eigentlich passiv, ja. Yes. Das heißt, wenn du jetzt, du hast ja gesagt, du hast die Platte quasi in Dauerschleife gehört und dir dann dazu irgendwelche, also dir dann dazu Bilder überlegt. Kannst du überhaupt Musik hören, ohne dir dazu Bilder vom inneren Kopf zu machen?
Also ich würde sagen, es sind, wenn dann eher sowieso abstrakte Bilder, die dann erstmal kommen oder Gefühle oder so. Ja, da würde ich schon sagen, da denke ich vielleicht dann eher zum Beispiel, also ich könnte mir zum Beispiel eine Farbe oder so vorstellen zu einer Musik oder so. Das, glaube ich, passiert eher, aber auf jeden Fall ist es jetzt nicht so, dass mir ein Bild kommt, wenn ich einen Song höre oder so. Also das, was mir zum Beispiel eher schwer fällt, ist, Musik zu hören, ohne auf den Text zu achten. Also ich bin überhaupt nicht so ein Mensch, der irgendwie sagt, ach, hä, keine Ahnung, worum wir das jetzt gerade gesungen hat, weil das stelle ich zur Zeit, das stelle ich generell oft vor, fest bei meinen Freunden oder so, wenn ich sage, boah, das war doch jetzt gerade total cool, wie der das ausgedrückt hat oder die. Und alle sagen dann so, hey, das habe ich gar nicht hingehört, das verstehe ich einfach nicht. Also deswegen ist Schubsen schon auch für mich irgendwie halt eine Band, die ich halt genau deswegen auch spannend finde, weil man merkt auch, dass die einfach super viel Gewicht in die Texte und in die Sprache und in das, was sie sagen oder in Spielereien und eben diese Interpretationen, die dann eben Hörer und Hörerinnen, wie du jetzt zum Beispiel das gemacht hast, dann machen. Und das, also ich glaube, das ist dann auch das größte Geschenk für die Band.
Also man merkt alleine von Krupskis Vortrag, okay, da hat jetzt jemand was zu sagen. Da sollte man jetzt vielleicht mal hinhören. Wir
Ja.
hatten vor kurzem, gab es so eine Folge mit Agne Kidjo, Show und da hatten wir es drüber, wann Bands besser nicht Englisch singen sollten, wenn sie eigentlich aus Deutschland kommen und so. Mhm. Und Sarah sagte dann, sie hört total gern englische Musik, die sie nicht so wirklich versteht, wenn sie sich konzentrieren muss, weil sie auch nicht Musik hören kann, ohne drauf zu hören. Ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, welche Art von Musik man mag. Weil wenn man es nämlich kann, dann kannst du ja auch hören, hoch die Hände Wochenende, dann ist es ja. Dann kannst du natürlich mit Schubsen jetzt nichts anfangen. Jetzt gibt es ja bestimmt irgendeinen Grund, warum der Krobski dich gefragt hat, ob du das Cover machst. Zeichnest du gerne? Ist das dein Beruf? Wie kam er auf die Idee, dass du die Richtige dafür wärst?
Also ich glaube, bei mir ist einfach, also ich habe zum einen Grafikdesign studiert und mit Fokus auf Text und Typografie. Und genau, daher kommt dann sowieso schon der visuelle Aspekt. Aber dadurch, dass bei mir Musik einfach auch schon immer ganz, ganz wichtig ist in meinen Arbeiten oder in meinem persönlichen, privaten Umfeld oder auch in meiner, so ich habe dann eine Zeit lang auch ehrenamtlich eben in der Subkultur gearbeitet und Konzerte veranstaltet und da auch Poster gestaltet und so weiter. Das zieht sich generell schon durch, dass ich meine grafischen Arbeiten auch einfach für Musik oder Veranstaltungen oder Kultur und so einsetze.
Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du sonst irgendwelche Werbebilder für, keine Ahnung, Kinderpopo-Creme zeichnest und das ist jetzt für dich eine schöne Ausnahme, sondern grundsätzlich bist du in diesem kulturellen, sozialen Bereich unterwegs.
Genau, also da deswegen mache ich eigentlich den Grafikerinnenjob auch nur Teilzeit, weil mir war irgendwie klar, als ich dann von der Uni runtergegangen bin, beziehungsweise auch eigentlich schon nach dem Praktikum, das ich vor der Uni gemacht habe, war mir klar, dass ich auf jeden Fall nicht Vollzeit in einer Werbeagentur arbeiten werde oder so, weil da geht's mir einfach, da kann ich viel zu wenig hinter dem Inhalt irgendwie stehen. Also wenn ich dann irgendwie für Feuerwehr ein Plakat mache oder für eine Milchverpackung das Design oder für einen Wasserhahn, da verliere ich einfach den Spaß an der Sache, die mir eigentlich so Spaß macht. Deswegen möchte ich schon halt das einsetzen für etwas, was mir auch am Herzen liegt. Ja, das ist halt eben Musik und Kultur.
Hast du denn schon andere Plattencover gestaltet oder ist es jetzt dein erstes?
Also Plattencover ist es tatsächlich das zweite erst, obwohl ich eigentlich voll Bock hätte, noch auf jeden Fall mehr zu machen. Ich habe schon mal für die Band auch aus Nürnberg geführt, Hausparty heißen die, Cover für ihre EP oder ihr kleines Album Keep It Simple gemacht. Das war 2017, wenn ich mich recht erinnere. Fand ich auch super. Also genau, das wären jetzt so die zwei Albumcover, die ich gemacht habe. Und sonst ist es halt mehr im Poster- oder ja im Poster-Plakate-Bereich gewesen tatsächlich.
Gehst du auch noch in Plattenläden, um dir wirklich was Neues zu kaufen? Und schaust du dann nach den Covern?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja dann irgendwie auch nochmal so eine andere Art von Genuss, auch noch auf zweiter Ebene irgendwie die ganzen Bilder anzuschauen.
Ja, finde ich auch total.
Und
garantiert hast du auch schon mal, das ist ja bestimmt schon jedem passiert, irgendwas gekauft, einfach nur, weil du sagst, es sieht schön aus.
Ja.
Und dann war es schlecht.
Das geht mir aber tatsächlich eher so bei so Secondhand-Plattenläden.
Aber überprüfst du auch so, also hast du so einen kritischen Blick, wenn du dann so drauf schaust, zum Beispiel jetzt, was jetzt rauskommt und du siehst so an den Covern, dass du dann so sagst, ist aber jetzt auch nicht so toll. Oder bist du da jetzt nicht so kritisch?
Also tatsächlich fällt mir auf, dass ich bei meinen eigenen Sachen viel genauer hinschaue, was so das Technische anbelangt. Bei anderen Sachen, also da fällt mir danach dann immer noch irgendwas auf, was eigentlich anders oder besser sein hätte können. Und bei anderen bin ich da echt nicht so streng irgendwie. Was das Technische anbelangt oder so, fällt mir das auch gar nicht so auf, sondern ich gucke dann irgendwie einfach das Gesamtpaket an.
Ich würde dir gerne mal jetzt so abschließen. 3 Cover, du kannst die ja dann auch nachschauen, falls du sie nicht kennst. 3 Cover nennen, wo mich interessieren würde, ob du irgendwie, was so deine Emotionen dazu. Nirvana, Nevermind.
Ja, also das ist auf jeden Fall eins der Cover, finde ich, die ja am aller berühmtesten sind, meiner Meinung nach. Mhm. Aber es ist jetzt keins, wo ich tatsächlich so denke, wow, das ist ja richtig, richtig schön. Also es hat mich dann auch dadurch, dass ich schon so lang kenne, irgendwie erstmal voll lang gedauert, bis ich gecheckt habe, was die Message ist. Also das ist ja so, wie wenn man einen Song schon immer als Kind gehört hat und erst wenn man dann die englische Sprache irgendwie gelernt hat, dann kann es auch noch Jahre dauern, bis man zum ersten Mal wirklich hinhört, was in dem Song gespielt wird. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also das ist, glaube ich, so ein Phänomen, wenn man etwas schon ganz früh kennenlernt, bevor man sich solche Art von Gedanken macht. Also so ging es mir bei dem Nirvana-Cover auch, dass das mit dem Geldschein und der Angel und dem Baby ja eigentlich eine total klare Message beinhaltet.
Genau. Dann hätte ich noch einen Abbey Road von den Beatles.
Ja, ever classic. Und natürlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich noch nie an den Zebrastreifen gepilgert bin.
Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Dummes erzähle, aber die Geschichte ist doch, glaube ich, dass die wirklich in dem Studio waren und irgendwie so, wir bräuchten noch ein Cover und dann so, ja, lauf mal hier drüber.
Ja, genau. Und man kann ja auch über eine Kamera, wenn es immer noch so geht, aber damals, als ich in London war, ging das, dass man über eine Webcam gucken kann, also quasi dauerhaft diesen Zebrastreifen sehen kann.
Ah, okay, interessant. Und ich glaube, da müsste ich jetzt aber mal nachschauen, dass auf diesem Cover, da ist ein Auto zu sehen, ein weißes Auto und ein schwarzes Auto. Und das weiße Auto, das ist, glaube ich, so ein Käfer, steht ein bisschen weiter vorne. Und derjenige, dem dieses Auto gehörte, hat da einen ziemlich guten Preis dafür gekriegt, weil das Auto auf dem Cover drauf war. Weil er
Echt,
natürlich
wow.
sagen konnte, hier, das ist, ich habe hier an dem Tag in der Abbey Road geparkt, als die Beatles vorbeigetrappelt
Ja,
sind.
und es gibt ja, glaube ich, auch da gibt es ja auch schon wieder so Verschwörungstheorien über dieses Cover, glaube ich.
Leg los, wir haben 2021, man kann nie genug Verschwörungstheorien haben.
Ich glaube, es gibt irgendwie so eine Verschwörungstheorie, wie John Lennon war da eigentlich schon tot oder sowas. Also, da müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen.
Was halt auch seltsam ist, ist, dass Paul McCartney keine Schuhe anhat. Das ist auch ein bisschen komisch.
Es ist eine Verschwörungstheorie, dass Paul McCartney durch einen Doppelgänger ersetzt wurde.
Ah, okay, ja, gut. Ich hätte noch ein Cover und zwar Born in the USA von Bruce Springsteen.
Das ist ja das, wo er die Jeans, wo er mit dem Rücken zu einem steht, oder?
Ja,
Und wo er
ja.
die Jeans trägt mit dem. Witzigerweise habe ich das Cover erst vor kurzem mir mal angeschaut. Ja, es sieht ja schon super kitschig oder eigentlich auch so ein bisschen trashig aus. So super American Dream mäßig. Aber das ist ja vielleicht auch gewollt, wenn schon Born in the USA heißt. Oder?
Ja, ich denke schon,
Ja.
ja, auf jeden Fall. Also es ist aber echt ein ultra kitschiges Albumcover, aber irgendwie weiß ich, dass mich das als Kind immer angesprochen hat, dass ich mir immer dachte, so, damals dachte man noch, ja, USA, super, super geil, ole, ole, alles, was die machen, toll, Kaugummi, da war man halt als Kind noch
Ja.
so. Und ich weiß, dass ich also das Albumcover fast besser fand als die Musik, die dann da drauf war.
Ja, das ganze Album schreit eigentlich Trucker-Fantasie irgendwie auch.
Ja, seltsam. Da müsste ich mich vielleicht mal in psychologische Behandlung geben, warum ich als Kind diese Trucker-Fantasie irgendwie so, warum mich das Truckertum so angesprochen hat. Jetzt wissen wir ganz genau Bescheid von Lisa Closer direkt. Und falls ihr die Lisa jetzt auch genauso sympathisch gefunden habt wie ich und euch denkt, die wäre doch genau die Richtige, um für uns, für unsere Band oder unser Event oder was auch immer, auch mal was zu gestalten, dann findet ihr sie bei Instagram unter Lisa-Closer. Und jetzt geht's wieder zurück zu unserem Hugh Tornado, dem Drummer von der Band Schubsen, und wir reden weiter über die Sprachfetzen-EP. Weiß ich nicht genau, wo wir aufgehört haben, aber in dem Song Akzeptanz. Ich bin vorhin so ein bisschen hellhörig geworden, weil ich vor kurzem ein Gespräch hatte. Da ging es darum, dass wir drüber geredet haben im Hinblick auf Feminismus, dass Männer sich häufig dazu äußern, dass es auch eigentlich in Ordnung ist, aber dass die ja nicht wirklich etwas dazu sagen können, weil sie ja nicht wirklich betroffen sind. Und dass das eigentlich ein dummes Dilemma ist. Und du hast ja jetzt eben auch gerade gesagt, irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man nichts mehr sagt und das wäre ja dann Schweigen, was ja auch, ist ja auch ein Teil von Sprache. Und in dem Song der Akzeptanz setzt ihr euch ja eigentlich quasi mit Schweigen im Zusammenhang mit Nichtstun auseinander.
Hoffentlich krieg ich dann keinen Ärger mit Krupski, wenn ich das alles so nochmal so erkläre und sage, wie ich sehen würde. Aber ich sage es immer mehr ein bisschen so auch aus meiner Perspektive und
Ja,
der
sag's ruhig aus deiner Perspektive.
Bandperspektive. Ich glaube auch, dass Schweigen, gerade bei dem Beispiel, das du benannt ist, ganz wichtig ist, aber eben nicht Schweigen im Sinne von ich reagiere nicht, aber vielleicht auch nicht Schweigen vom Sinne, ich muss das jetzt sagen oder ich muss mich dazu äußern oder ich muss jetzt sagen, wie das richtig laufen soll. Also da wäre Schweigen dann eher etwas Positives, ja, wenn ich das auf diese Seite setze, dass ich sage, ich tue nichts. Und das ist aber das wahrscheinlich, das ist auch wieder das, wo man sagen, also der heißt ja Akzeptanz, der Akzeptanz der Song. Das ist, glaube ich, auch wieder die Gratwanderung zu sagen, Akzeptanz kann Schweigen sein und Schweigen kann aber das Gegenteil bewirken von Akzeptanz. Das heißt, in dem Moment, wo ich über etwas schweige, wenn zum Beispiel etwas mir anhöre, was ich absolut nicht okay finde und nichts dazu sage, dann dreht sich das alles um. Und ich glaube, da ging es so drum, irgendwie zu sagen, wie fahre ich da in der richtigen richtigen Linie? Wie fahre ich da in der richtigen Schiene zu sagen, wann agiere ich, wann rede ich, wann tue ich etwas? Vielleicht lasse ich auch andere sprechen, andere agieren, tue ich nichts, weil vielleicht ich wirklich nicht der bin, der da sprechfähig ist. Und,
also gar nicht schweigen im Sinne von absolut schweigen, also wirklich nichts sagen, sondern auch gewisse Themen aussparen.
Aussparen ist das falsche Wort. Ich glaube, zuhören, sorry, wenn ich da wieder drauf komme, ich glaube, das ist das Wichtige, eben zu sagen. Also du hast jetzt das Beispiel angesprochen und hast gesagt, ja, was soll man denn dazu sagen? Ich weiß nicht, ob man wir sind eine Männerband, ob wir nicht erstmal sagen würden, bevor wir uns jetzt positionieren oder zu sagen, was da richtig ist, hör mir erstmal zu. Und ich weiß nicht, ob die Phase des Zuhörens ehrlich gesagt schon abgeschlossen ist. Dass ich erstmal nochmal Positionen wahrnehme, Perspektiven wahrnehme von ganz vielen Menschen, um zu sagen, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, ob man es überhaupt, ob ich nicht sagen muss, ich muss das einfach wahrnehmen, die Position. Und dann muss ich die in Handeln umsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich das kommentieren muss die ganze Zeit. Wieso? Irgendwie. Ich glaube, das ist dann eher etwas, was dann wieder gegen das Nichtstun spricht, zu sagen, ich versuche so zu leben, aber ich weiß nicht, ob ich ständig sagen muss. Vielleicht eher in dem.
Also ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass Zuhören vor einer Äußerung steht, besonders wenn es um Dinge geht, über die man eigentlich gar nichts sagen kann. Aber das ist, glaube ich, auch was sich in den letzten, ja, vielleicht so 15 Jahren massiv verstärkt hat, dass man irgendwie immer so dieses rechts oder links, weiß oder schwarz. Also wirst so in ganz vielen Belangen extrem unter Druck gesetzt, so eine Ad-hoc-Meinung abzugeben. Das fängt bei so einer blöden Sache an, wie früher hast du dir einfach einen Film angeschaut und dann bist du rausgegangen und dann war das aus dem Kino oder von der Couch aufgestanden, dann war das okay. Und heute ist es irgendwie so, du schaust dir einen Film auf dem Streaming-Portal an, dann kriegst du sofort, wie hat Ihnen dieser Titel und dieser Film gefallen? Kriegst du ja so, warte.
Wenn Sie jetzt einen Daumen hoch geben oder ein Sternchen, können wir Ihnen noch bessere Vorschläge machen, ja?
Genau, und mittlerweile gibt es sogar beim Kino, du bestellst online eine Kinokarte und dann bist du aus dem Kino draußen, noch auf der Rückfahrt vom Kino kriegst du dann so, ich hoffe, der Kinobesuch hat Ihnen gefallen. Bewerten Sie doch bitte unser. Und das ist alles so. Ich glaube, das sollte man sich wieder so ein bisschen bewusst abtrainieren, dass man wirklich einfach mal überlegt, okay, was kann ich dazu was sagen? Will ich dazu was sagen? Brauche ich dazu vielleicht auch einfach noch mal einen Tag oder zwei Wochen, um mich ein bisschen schlau zu machen? Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Und wenn man Schweigen dann damit assoziiert und nicht mit diesem Totschweigen oder mit, wie ich jetzt gesagt habe, Aussparen, dann ist es eigentlich, glaube ich, nicht der verkehrteste Ansatz, mal öfter erstmal zu schweigen. Man kann ja später immer noch was sagen.
Ja, und beziehungsweise manchmal muss man dann eben auch was sagen. Also es ist auch kein Schweigeplädoyer jetzt, aber ich glaube, diese Gratwanderung, in die reinzugehen, zu sagen, wann geht es darum, ums Nachdenken, ums Zuhören, ums Wahrnehmen von anderen Perspektiven, wann geht es darum zu sagen, jetzt bin ich gefordert, jetzt muss ich was sagen, jetzt muss ich hier Linien setzen, jetzt muss ich mich artikulieren, jetzt muss ich widersprechen. Also das ist, glaube ich, schon genauso da. Aber das ist eben auch das, wo es auch schwierig ist, also das heißt schwierig, wo ich mir das muss ich mir ständig erkämpfen, irgendwie zu überlegen, wann höre ich zu, wann widerspreche ich, wann schweige ich, wann halte ich es nicht mehr aus und wann muss ich vielleicht meine Linien, also muss ich eher das Schweigen auch wieder brechen. Das ist, glaube ich, sowas, was so dahinter steht.
Also man kann ja eure Platten alle auf Bandcamp kaufen und ich habe da mal geschaut und da gibt es auch die Möglichkeit, weiß nicht, ob du da generell unterwegs bist, da gibt es ja die Möglichkeit, wenn man da mal ein Album gekauft hat, dann kann man einen Kommentar dazu machen. Und jetzt habe ich bei euch mal geschaut und es ist mir aufgefallen, dass klar die Leute eure Platten kaufen und sich dafür interessieren, aber nicht nur eine einzige Person einen einzigen Satz dazu geschrieben hat. Und dann habe ich mir überlegt, ob das vielleicht auch daran liegt, weil ihr so gründlich kommuniziert, dass man da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht nichts hinzufügen kann oder vielleicht auch nichts hinzufügen will, weil man denkt, die kennen sich da bestimmt gut damit aus. Da sage ich jetzt mal lieber nichts. Also führt ihr oft Gespräche mit Fans über eure Texte? Werdet ihr da konkret angesprochen, dass die sagen, hey, also diese eine Zeile, ich habe da mal drüber nachgedacht. Ist eigentlich cool, bin ich vorher nicht drauf gekommen. Danke für die Inspiration oder irgendwie sowas. Oder worüber redet ihr mit denen?
Also mit so ZuhörerInnen oder so KonzertbesucherInnen eigentlich so gut wie gar nicht. Und meistens kriegen wir immer so, das wundert uns auch. Ich finde es ja total super, dass du sagst, kannst da ganz viel verstehen. Ganz oft steht ja dann irgendwie kryptische Texte. Also eigentlich steht die ganze Zeit kryptische Texte. Denken immer, ey, das ist doch gar nicht so kryptisch. Also wir verstehen es doch. Drücken wir uns zu kryptisch aus oder drückt Krupski sich zu kryptisch aus? Also ich weiß es nicht, wie das ist oder woran das liegt. Ich weiß nicht, wie da die Auseinandersetzung jetzt da ist damit. Eigentlich reden wir total wenig über unsere Texte dabei. Also deswegen freut es mich jetzt auch so. Und Krupski ist bestimmt hinterher nervlich fertig, dass er nicht jetzt ständig über die Texte reden darf, sondern ich darf das. Aber eigentlich passiert es total selten. Ich glaube, dass es voll cool ist. Das macht ja auch Spaß. Ja. Ich lese auch mir immer Texte durch. Also das gehört für mich auch zusammen bei jeder Band und jede Platte, die ich, glaube ich, großartig finde, hat auch für mich persönlich auch großartige Texte. Also das ist ganz selten zu trennen irgendwie. Aber nee, sogar bei Kraftwerk sind die Texte irgendwie noch cool. Ich habe jetzt das überlegt, wo so gut wie keine Texte sind, aber selbst da ja, kannst du immer noch was mit anfangen. Also deswegen ist das schon was, was voll Spaß macht, über Texte zu sprechen und sich mit Texten auch zu beschäftigen, auch von anderen Bands, von anderen Gruppen.
Also in dem Song Aroma, ich weiß immer so, das ist immer so ein Zwiespalt. Ich überlege nämlich immer, soll ich in die Texte so komplett reingehen, weil es natürlich auf der einen Seite auch entzaubernd ist und auf der anderen Seite man dann sich ja natürlich dann irgendwie auch anmaßt, also ich habe den Text jetzt so verstanden, es war jetzt bestimmt so, sag jetzt mal was dazu. Deshalb versuche ich halt immer so Anschlussfragen an den Text zu stellen und dann hat man ja immer die Möglichkeit zu sagen, also entweder nur die Frage zu beantworten und dann vielleicht zu sagen, wie der Text sonst gemeint war oder halt eben zu bestätigen. Also bei Aroma, das thematisiert aus meiner Sicht, dass Menschen einfach auch manchmal die Worte fehlen oder vielleicht auch der Intellekt, um Inhalte zu verbinden und wirklich Transfer zu denken. Und hab mal so ein bisschen recherchiert, wie Sprachen, also zum Beispiel bei uns in Deutschland wird ja immer noch, du hast das jetzt gerade eben sehr schön gemacht, wird ja immer noch darüber diskutiert, was für ein Eingriff in die Sprache das jetzt wäre, dass man gendert. Dabei gibt es ganz viele Länder, Thailand, Island, Finnland, in der geschlechtsneutrale Sprache schon immer verwendet wird, während wir da, wie gesagt, noch darüber diskutieren. Es gibt Länder, in denen es keine Vergangenheits- und keine Zukunftsform gibt. Also was denkst du, woran liegt es, dass die Deutschen oder dass jetzt in unserer Gesellschaft, vielleicht sagen wir jetzt mal nicht die Deutschen, das klingt auch irgendwie nicht gut, dass in unserer Gesellschaft irgendwie da so dran festgehalten wird und trotzdem aber auch irgendwie relativ wenig Wert darauf gelegt wird, Sprache wirklich zu bilden?
Ich greife jetzt mal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Das ist nämlich eigentlich genau ein Punkt, wo man sagen kann, was kann Sprache eigentlich und wann zementiert Sprache etwas? Gleichzeitig ist das auch wieder ein schwieriges Thema, weil ich nicht jedem, der das irgendwie ablehnt, irgendwie was Böswilliges unterstellen will. Aber wenn ich sehe, ich habe vielleicht die Möglichkeit, Sprache so zu öffnen, dass das alle Menschen möglichst mitnimmt, dass alle Menschen sich vielleicht wahrgenommen fühlen oder mehr als vorher und ich das irgendwie signalisieren kann, dann ist das doch was Tolles. Ja. Und dann glaube ich, ist das eben so eine Möglichkeit, die man in so einem Instrument sehen kann. Und da glaube ich, ist wirklich Angst vor sowas. Also eine Gesellschaft, die sich öffnet, davor hat man komischerweise, aber das kann ich dir jetzt nicht erklären, warum, ich habe gefühlt, davon hat man immer eher Angst. Ich glaube, das ist das, wo man sagen kann, was spricht denn, oder was wir uns überlegen, was spricht denn da dagegen, mehr Menschen mitzunehmen? Nix.
Ich glaube, dass es irgendwie angefangen hat, als irgendwann jemand mal diesen Begriff Political Correctness da reingeworfen hat, weil im Prinzip geht es ja gar nicht darum, es ist eigentlich genau wie du sagst, es geht darum, gerecht zu sein und fair zu sein und einfach alle mit einzubeziehen und irgendwie verstehe ich auch nicht so ganz, wo da diese Abneigung herkommt.
Ja, also vielleicht sind es dann wirklich zu sagen, ich habe jetzt aber Angst davor, wenn noch mehr Leute einbezogen werden, das ist ja ganz oft eine Triebfeder, dass ich weniger einbezogen werde, weil es werden ja mehr einbezogen werden, dass ich weniger gesehen werde. Aber das, glaube ich, ist ja nicht der Fall. Aber natürlich jetzt trotzdem wieder zu sagen, ich versuche diese Ängste wieder zu verstehen, ist auch was ich nicht pauschal ablehnen kann. Also ich möchte jetzt auch nicht über die Person, das ist das, was ich gemeint habe mit, ich möchte da nicht pauschal drüber bügeln, sondern müsste mich jetzt wieder fragen, ja warum? Aber trotzdem glaube ich, wenn man am Ende des Tages nicht viele Argumente dafür finden, zu sagen, es macht Sinn oder ist zwingend notwendig, das nicht. Und das ist das, warum ich sagen würde, das ist jetzt eigentlich ein gutes Beispiel für das, worüber wir geredet haben, zu sagen, hey, da ist mir die Akzeptanz eigentlich wichtiger, deswegen versuche ich das, also gelingt auch nicht immer und das sind natürlich Gewohnheiten, an denen wir vielleicht arbeiten können, aber das kann ja auch was Positives sein, diese Gewohnheiten abzulegen und was Neues zu machen, auch mit Sprache. Das versuche ich und ich versuche vielleicht die anderen einfach mitzunehmen und keine Fronten aufzubauen. Und das ist das dann, glaube ich, wo man genau sagen kann, eigentlich ist das was Positives, da öffnet sich Sprache, da können wir mehr Menschen vielleicht mitnehmen, mehr Menschen ansprechen. Da gibt es ganz viele andere Felder auch noch, wo das möglich ist. Und lasst uns gemeinsam machen und keiner wird da dran irgendwas verlieren. Da wird auch keiner dran was verlieren, bin ich mir auch ganz sicher. Ja, und wenn es mal nicht klappt, dann warte ich, dass es beim nächsten Mal klappt und fahre vielleicht noch nicht volle Breitseite. Ich glaube, das ist so ein Weg irgendwie, den man da gehen könnte. Es
Du
ist noch
hast
ein
mir
langer.
jetzt mindestens zwei Fäden gegeben und ich weiß jetzt gar nicht, welchen ich zuerst aufnehmen soll. Vielleicht nochmal zurück zu, also du hast ja jetzt im Prinzip gesagt, man kann, dass man diese Zweifel und so ablegen kann. Und man kann natürlich, also Sprache wird ja erstmal im Elternhaus gebildet und dann später in den Bildungseinrichtungen wird sie vertieft. Und wenn ich, um jetzt wie gesagt nochmal zu dem Ländervergleich zurückzukommen, wenn ich jetzt mal dran denke, zum Beispiel in England oder in Amerika sind ja diese Debattierclubs irgendwie total in und da kann man seine Rhetorik ein bisschen feilen. Und wenn ich mal überlege, wie es bei uns in Deutschland war, da gab es, keine Ahnung, das Referat. Das war ja dann eigentlich nur so, du standst dann vorne an der Tafel und hast so lange gequatscht, bis alle anderen irgendwie, bis die halt willig waren und irgendwie dann hast du halt eine Note gekriegt. Aber im Prinzip war das ja ein Monolog. Und es ist schon sehr bezeichnend für die Entwicklung unserer Sprachkultur, dass da überhaupt selten irgendwie da reinging, dass man jetzt eine richtige, muss ja keine Streitkultur sein, aber eine Debattenkultur entwickelt. Das war, finde ich, irgendwie immer nur den Intellektuellen vorbehalten. Dabei kann das ja jeder brauchen.
Und wenn wir diese Debattenkultur noch erweitern würden, also wenn du so jetzt dieses Debattieren ansprichst und so, das sind ja dann auch immer so Debattierclubs, da gibt es inzwischen, glaube ich, auch einige so in Deutschland und an deutschen Schulen, wo man das auch adaptiert hat, aber dann geht es ganz oft darum zu sagen, derjenige, diejenige gewinnt die Debatte mit dem besten Argument oder den besten Argumenten. Also das, was sie gesagt hat, wenn man jetzt da noch Punkte dafür kriegen würde, zu sagen, ich habe auch das beste Argument gehört oder ich habe was ganz Tolles gehört von jemand anders aus der Debatte, dann glaube ich, wären wir dann noch einen Schritt weiter, weil das ist, glaube ich, auch etwas, was damit auch zementiert wird, zu sagen, der Sprechende, die Sprechende hat gerade in dem Moment das Sagen, die Macht und gewinnt mit dem, was sie sagt oder verliert mit dem, was sie sagt. Vielleicht müssen wir uns davon verabschieden, von dem, wie wir miteinander umgehen. Vielleicht in der Gesellschaft, vielleicht in der Politik, vielleicht auf dem ganzen Bereich zu sagen, es geht nicht darum zu sagen, wer viel spricht, hat die Macht und wer nicht spricht, der ist nicht zu hören. Das ist, glaube ich, etwas, was wir ändern müssen.
Zwingende Aussichten dieser Song, da geht es ja quasi, weil wir es jetzt eben von Ablegen hatten, von gewissen Mustern oder von Ängsten. Zwingende Aussichten befasst sich ja quasi mit Tugenden und Tradition, also mit diesen eingepflanzten und tief verwurzelten Träumen und Erwartungen, die man ja an sich selbst und irgendwie auch an andere hat. Und ich denke, das wird sich nicht so schnell aufbrechen lassen. Schon alleine, wenn du jetzt keine Kinder hast und nicht heiratest, bist du ja heutzutage schon doof angeguckt. Das ist ja schon Standard. Gibt es Traditionen, denen du dich bewusst oder standhaft verweigerst oder wo du sagst, das ist jetzt wirklich totaler Quatsch, das müsste jetzt aus meiner Sicht 2021 eigentlich nicht mehr traditionell angelegt sein?
Bestimmt, aber mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein. Es fällt mir bestimmt dann später ein, wo ich sage, das ist so eine Tradition, die finde ich total doof. Ich finde Karneval schon immer eine doofe Tradition für mich persönlich, aber das ist eine persönliche Wahrnehmung. Aber ich glaube, vielleicht passt es auch gut zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben, zu sagen, muss ich an etwas festhalten, was schon immer so war? Wenn die neue Option, also in unserem Beispiel war jetzt, kann ich durch Sprache Leute mitnehmen, nicht etwas anbietet, was mehr Leute einlädt. Und das, glaube ich, steckt auch so ein bisschen in dem Song, der so einen Bruch hat irgendwie nach diesem von wegen Tugenden, von wegen Tradition, wo es genauso darum geht zu sagen, ey, legt mal alte Definitionen ab. Und das ist ja, so hört ja die EP auf, komm schon, es ist zu weit. Also es ist ja dann schon, da sind wir wieder die positive Hippie-Band, die wir eigentlich sind, tief im Innern drin, zu sagen, ja, das geht vielleicht. Vielleicht geht es. Es geht auf jeden Fall nicht. Und das, glaube ich, steckt da drin.
Um jetzt vielleicht mal doch ein bisschen von den Texten wegzugehen und mal zur kompletten Song-Inszenierung. Ich habe das schon bei eurem letzten Album geschrieben. Da hat sich auch einer dann von euch bei mir gemeldet und nochmal genau nachgefragt, was ich denn mit Phantom der Oper, Haftigkeit gemeint habe. Weil irgendwie höre ich da immer so eine, ja, so eine Theaterhaftigkeit bei euch. Also ich finde, das wirkt alles immer so extrem abgewogen und im Prinzip, ja, ich weiß nicht mal genau, wie ich es formuliert habe, will mich jetzt nicht selbst zitieren, aber ja, das hat immer so was, es ist sehr gut aufeinander abgestimmt und ich frage mich, wie macht ihr das? Ich würde jetzt nicht glauben, wenn du jetzt sagst, das passiert uns einfach so. Also die Musik passt extrem gut zu den Bildern, die Krupski erzeugt.
Dieses Mal, ich war es das Weglassen. Also ich glaube, dieses Mal haben wir einfach reduziert, reduziert, reduziert. Jetzt nehme ich mal mich, der Schlagzeug spielt. Da war so der Punkt, dann irgendwann zu sagen, okay, es muss alles so fokussiert sein auf die Sprache. Es darf kein zusätzlicher Schlag oder kein Übergang oder irgendwas, was nicht unbedingt sein muss, darf da rein. Dann habe ich, was das Einspielen sehr erleichtert hat, einfach irgendwann gar keinen Übergang mehr gespielt, weil ich gedacht habe, das ist alles viel zu viel. Irgendwie ist way too much. Und das war, glaube ich, so, dass das, was wir ganz arg probiert haben, zu sagen, reduzieren, reduzieren, reduzieren aufs Wesentliche, Wesentliche, Wesentliche. Das ist schon was, was wir uns so ein bisschen vorgenommen haben. Aber da sind wir dann doch zu arg Punkrock-Band, dass wir sagen können, wir haben das immer so bewusst unter Kontrolle. Manchmal liegt es auch dran, dass wir es halt einfach auch nicht besser können. Also dann, ich kann auch nicht 100.000 Übergänge spielen. Also das ist dann auch nicht so schwer, die wegzulassen. Ja, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Aber trotzdem, glaube ich, war das der Fokus bei dem Musikalischen, zu sagen, es muss immer Raum da sein, es muss immer alles hörbar sein. Das war, glaube ich, noch mehr als sonst. Wir wollten auch nichts zumüllen oder noch eine zusätzliche Spur oder noch ein Cello drüberlegen oder so. Das, also, wollten wir eh nicht, aber das war von Anfang an off the table. Ja, das machen wir dann auch manchmal, zu sagen, okay, das ist die dritte LP, jetzt holen wir uns aber noch irgendein Orchester dazu oder ein Posaunenchor, damit sich das mal schick abwechslungsreich anhört. Das war genau das Gegenteil, was wir wollten diesmal. Ja.
Ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass du ganz am Anfang gesagt hast, dass ihr alles zusammen macht. Ich bin jetzt voll davon ausgegangen, dass der Krupski mit den Texten kommt und dass der die alleine ausfeilt. Jetzt ist ja aber, ich habe jetzt gerade von Bildern gesprochen, von extrem starken Bildern, die ihr erzeugt. Also auf der einen Seite erzeugt ihr extrem starke Bilder, aber auf der anderen Seite lasst ihr auch extrem viel Interpretationsspielraum. Das ist aus meiner Sicht auch das, was irgendwie diese EP so besonders macht. Das ist weder das eine noch das andere irgendwie komplett den HörerInnen überlässt. Gleicht ihr das ab? Also sprecht ihr viel darüber so? Ihr habt irgendeinen Satz fertig und dann muss ja irgendwie klar sein, dass ihr so grob alle das was Ähnliches darunter versteht.
Ja, doch, nicht. Ich glaube schon, ja, wir sprechen drüber. Also wir, das ist schon auch, also dann so gut erhörbar ist im Proberaum, hören wir natürlich von Anfang an, was es singt. Der kommt auch mit Textfetzen rein. Oft ist auch umgekehrt, oft ist auch die Musik da und das Bild wird auf die Musik angepasst. Oder es sind zwei Zeilen da und wir sagen, hey, diese zwei Zeilen könnten zu dem Ministück, das jetzt Frido irgendwie auf der Gitarre hat, da könnte es gut zupassen irgendwie, da passt irgendwie Bild und Stimmung zusammen. Aber das machen wir eigentlich schon immer in so einem gemeinsamen Prozess, wo wir dann ab hin und her schieben. Und das machen wir ehrlich gesagt auch schon dilettantischer als das finde ich ja super, dass du das so sagst, aber manchmal auch trotzdem wirklich einfach so. Das passiert dann manchmal einfach so. Ich glaube, im Studio ist dann nochmal so zu sagen, hey, jetzt passen wir nochmal alles aufeinander ab und überlegen nochmal, wie setzen wir den Gesang da drauf, was lassen wir weg. Das ist dann nochmal was beim Aufnehmen, viel passiert. Aber Proberaum ist dann doch halt einfach so eine, dann sind wir doch näher an der 1, 2, 3, 4 Punkrockband, als wir vielleicht selber wahrhaben wollen oder auch nicht. Vielleicht ist es ja genau richtig so, dass es so ist.
Habt ihr da schon irgendwelche Rückmeldungen bekommen? Ich meine, die EP ist jetzt noch nicht draußen, aber von Leuten aus eurem Umfeld, dass die wirklich die EP hören und sagen, wow, also der eine Satz, der hat mich echt umgehauen.
Die sagen, ich finde den Song gut, ich finde das ganz gut. Doch einmal schon war auch schon, ey, den einen Satz finde ich besonders, hat man jetzt auch schon mal nicht so oft. Also dass diese genaue Auseinandersetzung, das machen ja dann doch eher halt so LiebhaberInnen, also die sich so reinfuchsen und die Platte so aufpacken und die dann so auflegen, genau exakt hören und wirklich auch nichts anderes dabei machen, Handy weglegen oder sonst irgendwie, sondern erstmal nur die neue Platte hören. Es sind ja nicht zwangsweise so alle unsere Freundinnen und Bekannte irgendwie, die das machen, sondern denen ist es teilweise vielleicht auch wurscht, was wir da machen. Ja, und das so vermischt sich das dann irgendwie so. Aber es gab auch schon Einzelne, die gesagt haben, total interessant. Ja.
Also es gibt ja schon so als Musiker, dass man irgendwie, oder ich sagte jetzt Musiker, weil ich habe jetzt an jemanden bestimmt gedacht. Vielleicht sage ich einfach auch, an wen ich gedacht habe. Und zwar an den Max Rieger von Die Nerven, dass er mal in einem Interview gesagt hat, und jetzt muss man ja überlegen, das war seine eigene Band. Da ging es um den Song Angst. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst und den Song, aber diese prägnante Zeile, die Einstiegszeile heißt, ich habe Angst vor Begebenheiten, Ängste vor Situationen, obwohl ich weiß, dass diese Ängste sich überhaupt nicht lohnen. Und diese Zeile hat Julian geschrieben, der Bassist. Und Max Rieger sagt dann, boah, da könnte ich mir heute noch in den Arsch beißen, dass mir die nicht eingefallen ist, weil die ist so gut. Also man lobt sich ja in gewisser Weise bei seiner Musik auch mal selber und denkt, wow, da habe ich aber jetzt wirklich richtig sowas rausgehauen, was ich selbst auch total gut finde, dass vielleicht auch aus allem rauskommt. Hast du irgendwie, auch wenn es für dich jetzt vielleicht unangenehm ist, muss jetzt auch nicht unbedingt von Schubsen sein, aber hast du so gewisse Songstellen oder so, wo du sagst, die begleiten mich schon ein Leben lang und das ist vielleicht nur eine Zeile, aber das gibt mir irgendwie was.
Ich glaube, ganz viele irgendwie so. Wenn du mich jetzt fragst, würde ich fast No Reservations von Hüsker Dü nennen. Aber da ist es der ganze Song. Aber das ist, glaube ich, so ein Song, da, den kann ich 14.000 Mal hören. Da gibt es aber mehrere, aber der fällt mir jetzt erst der ein. Da läuft es immer noch kalt den Rücken runter. Und da stimmt aber auch alles. Da stimmt die Musik und die Texte und alles zusammen. Und ja, das gibt schon. Also ich glaube, das gibt schon zu sagen, es gibt so Songtexte, so Songzeilen, die sind immer wieder da und total gut. Ja, manchmal sind es auch nur, es gab mal so eine Band, Anfang der 2000er, die, ich weiß nicht, die gibt es auch noch, aber da in der ersten Platte klangen die ganz anders, von Spar. Mhm. Und die hatten nur, das war nur in einem Song die Zeile mehr Dynamit, das war's. Aber das finde ich zum Beispiel auch super. So mehr Dynamit, wir brauchen mehr Dynamit, da ist ganz viel gesagt für ganz viele Lebenslagen. Und das ist auch so eine Zeile, wo ich gedacht habe, okay, die funktioniert immer, auch einfach als Zeile total gut. Obwohl die jetzt gar nicht so tiefgründig ist, aber die funktioniert einfach. Also da gibt's schon viele Songs irgendwie dann, ja.
Ja, total. Es gibt, also die muss auch gar nicht komplex sein. Deshalb eben diese, habe ich ja so ein bisschen hingelenkt, oder ist das, was mir bei Krupski so auffällt, dass er halt wirklich, wenn ein Wort eine Patrone wäre, man hat bei ihm das Gefühl, er ist sich darüber bewusst, dass er dieses Wort jetzt so aussprechen muss, damit es die volle Wirkung hat. Und es muss dann kein kompliziertes Wort sein, sondern es muss zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Intonation kommen. Es gibt zum Beispiel so eine ganz banale Stelle von Pasco, Lettre Noire ist da, glaube ich. Ja, genau. Und da, kennst du den Song?
Ich glaube,
da geht es quasi, also im Prinzip singt Alex von Pesco da quasi einen Song, der direkt gegen diese Tiroler Band gerichtet ist, ja, über die man eigentlich kein Wort verlieren muss. Und er macht in dem Song auch klar, das ist das erste und einzige Mal, dass ich da drüber singe. Und er singt dann eine Zeile, die ist total banal, und zwar singt er, allen vier seid ihr egal. Ja. Und ich finde, ist für mich jedes Mal wieder wie so ein Stich ins Herz, obwohl ich natürlich null irgendwie Ambitionen habe, diese Band zu hören. Aber so, was, da steckt für mich total viel drin. So, denen ist es scheißegal. Die wollen einfach nur ihre Scheißplatten verkaufen und ihr verkauft, keine Ahnung, euer Herz, eure Emotionen, eure Menschlichkeit. Und ihr seid denen scheißegal. Und ja, das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit diesem Mehr Dynamit.
Das gibt solche Zahlen, ja. Und dann, jetzt, wenn du mich jetzt fragst, dann natürlich auch so wie Klassiker irgendwie, wie Fehlfarben irgendwie, was ich haben will, das kriege ich nicht. Und was ich kriegen kann, das gefällt mir nicht. Aus Paul ist tot, das ist auch so eine Zeile, ja, wo du sagen kannst, okay, super, das ist jetzt, betrifft einen wahrscheinlich wieder mehr selber, ist nicht das nach außen gerichtete, wie die zwei Zeilen, die wir jetzt genannt haben, aber okay, da gibt es nicht mehr dran zu feilen, das ist einfach perfekt, ja, das gibt schon, ja. Dann finde ich, ist ein Song auch super, also das, was ich vorhin gemeint habe, meistens passt das schon zusammen, dass man sagt, da stimmt einfach alles.
Ja. Manchmal sind es einzelne Zeilen, und dann gibt es auch so Songs wie, wie heißt es, Leb so, dass es alle wissen wollen, von Keine Zähne im Maul, aber La Paloma pfeifen heißt die Band, und es ist also wirklich ein ganz langer, richtiger Wortschwall schon eigentlich. Und da hast du wirklich das Gefühl, jemand kotzt sich so auf einmal alles so raus. Das wird nicht geschrien, sondern es hört sich sogar ein bisschen so an wie Mike Krüger. Sorry, jetzt passiert es jetzt mal. Aber also halt wirklich nicht so, dass man denkt, oh, hier wird jetzt so cooler Agro-Punk-Rock oder sowas oder Kopf-Punk. Aber da hat wirklich so jemand, das ist auch schon fast ein, ja, eigentlich kein Songtext, sondern schon fast ein, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, wie man das nennt, wenn, ich glaube, nicht Epilog, wenn jemand auf der Bühne irgendwie einen langen, ja, Text vorliest, ja, auf jeden Fall auch grandios. Deshalb habe ich jetzt gedacht, also finde ich jetzt sehr verwunderlich, dass das dann im Prinzip von euch allen Vieren gestaltet wird. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Stopp, das muss ich jetzt nochmal korrigieren. Die Texte schreibt allein Krupski. Also das ist wirklich, er schreibt und er wägt, da hast du recht, wirklich jedes Wort ab.
Okay, das hat mich sehr gewundert.
Ja, Aber wie wir das, was du bei der Musik, wie du gefragt hast, das ist schon was, wo wir sagen, wir versuchen, so gut es geht, die Texte und die Musik aufeinander abzustimmen. Und das ist schon was, wo auch immer wieder geändert wird. Also wo ein Text da steht, der mit der Musik geändert wird oder wo eine Musik nochmal einem Text angepasst wird. Das passiert immer zusammen. Und das ist auch was, wo wir vielleicht in einem Endstadium diskutieren und zu sagen, streich das Wort, nimm das weg. Also das ist, was ich ja vorhin erzählt habe, gerade im Studio zu sagen, lass uns nochmal rumdrehen, ist es nicht so besser, da diskutieren wir. Aber dieses Abwiegen der Worte und die Texte, die kommen wirklich allein von Krupski.
Um jetzt mal so zum Schluss noch mal so ein bisschen zu desillusionieren, dass du oder dass ihr mit Sprache 1000% sicher wärt, nicht, dass ihr das irgendwie versucht nach außen zu tragen, aber wie sieht es denn aus mit Schimpfwörtern? Bist du ein großer Schimpfwortbenutzer?
Nee, gar nicht gesagt. Ja, ich benutze echt wenig Schimpfworte, glaube ich.
Wirklich? Bewusst oder einfach so ist es dir nicht angelegt?
Ich weiß, da habe ich mir wirklich noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht benutze ich voll viel, mir ist es überhaupt nicht bewusst. Und ich gehe jetzt dann irgendwie da raus und merke, Mist, die ganze Zeit sage ich Scheiße. Das wäre echt doof. Ja. Aber ja, nee, ich hoffe nicht zu viel. Ja.
Wenn jetzt das Album rauskommt, wie läuft denn dann so ein Tag im Schubsen-Universum ab? Also du stehst morgens auf und du weißt, okay, heute kommt unser Album raus. Oder wahrscheinlich für euch fängt es dann wahrscheinlich um 12 Uhr, also um 12 Uhr dann an. Wie läuft das ab bei euch?
Wir haben schon echt überlegt, wie feiern wir das jetzt oder was machen wir da besonders. Aber uns ist noch nichts Wichtiges eingefallen. Also eigentlich ist es ein Tag wie jeder andere. Also ziemlich trist. Also kein großer. Die Plattenfirma schmeißt keine Party für uns. Wir können kein Konzert geben. Das hatten wir ja mal vor, weil wir es nicht dürfen. Also ich glaube, das wird eine triste Release-Party. Vielleicht machen wir eine flotte Videokonferenz, bei der wir uns mit einer kleinen Flasche alkoholfreiem Prosecco zustoßen. Und das war dann die große Schubsen-Release-Party. Punkrock galore.